das niedersächsische Landgestüt Celle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Was sind die Aufgaben eines Landgestüts? Wer sind die Menschen dahinter? Welche Herausforderungen gibt es? Wir machen eine Reise durch die Geschichte des Zeller Landgestüts und blicken hinter die Kulissen.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge unseres Podcasts. Heute begrüßen wir nämlich mit großem Respekt einen Zeitzeugen und Pferdekenner, der dem Landgestüt im Grunde sein ganzes Leben lang schon eng verbunden ist. Herzlich willkommen, Hauptsattelmeister AD Jürgen Winter.
Ja, und ich darf Jürgen Winter kurz vorstellen, 1929 in Lübeck geboren, aufgewachsen in Rosenhagen am Schweriner See, 1945 dann die Flucht über Friedland nach Lübeck. 1946 hat Jürgen Winter am Landgestüt begonnen und bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1994 hier gearbeitet. Und parallel war Jürgen Winter seit 1964 auch Richter für die Deutsche Reiterliche Vereinigung und er sitzt hier fit wie eh und je mit seinen 92 Jahren bei bester Gesundheit. Schön, dass du da bist, Jürgen. Und ich muss sagen, wir duzen uns jetzt seit über 20 Jahren und es ist mir von Anfang an echt so ein bisschen schwer gefallen, Jürgen Winter, diese Autoritätsperson, zu duzen, der mich schon mittlerweile, glaube ich, fast 50 Jahre kennt oder kannte und mich immer geduzt hat. Und als ich dann am Gestüt anfing, kam er auf mich zu und sagte, das geht so jetzt nicht weiter. Also ich bin Jürgen, du kannst mich jetzt duzen. Und mittlerweile sehe ich Jürgen auf dem Markt mindestens einmal die Woche auf dem Gestüt und ich freue mich ganz besonders, ihn zu sehen, weil Jürgen Winter, du hast es eingangs erwähnt, Ina, ist wirklich ein Zeitzeuge, nicht nur was das Gestüt angeht, der beobachtet in der Stadt die ganzen historischen Türen und Veränderungen in der Stadt und kommt mit Fotos und Dokumenten und Stutenstämmen und ist wirklich ein wandelndes Lexikon und der Hannoveraner Verband hat seine Stutenstämme und ich kann sagen, beim Stutbuch wird auch häufiger mal angerufen, wenn in Hintergeneration was nicht stimmt, Jürgen kommt ins Büro und wühlt die Stutbücher durch. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Danke.
Herr Winter, Sie sind in diesem Jahr 92 Jahre alt geworden. Sie sehen so blendend aus. Sie sitzen hier. Ich hätte Sie maximal 70 geschätzt, wenn man mich gefragt hätte. Wie haben Sie das geschafft?
Gut. Wir haben auch unsere Sturm- und Drangjahre mit durchgemacht. Haben sonst auch, wie es so auf Stationen war, häufig auch, ja, gut Alkohol einnehmen müssen mit den Züchtern.
Innerlich konserviert.
Um Unterhaltung zu kriegen. Und ja, es wurde dann auch häufig mal ein ordentliches Frühstück ausgegeben. Dann wurde die Sitzung auch ein bisschen länger, konnte sich auch manchmal bis an den Nachmittag hineinziehen.
Und was ich sagen muss, ich glaube, Jürgen hat irgendwann mit Ende 70 eine neue Hüfte gekriegt. Und bis dahin, wenn man in Westerzelle an dem Reitverein vorbeifuhr, entweder war er am Longieren oder saß auf dem Pferd und wenn man zurückfuhr, war er meist irgendwo in Gartenarbeit. Also was Westerzelle an Grünanlagen hat, auch da hat Jürgen Winter sehr viel getan.
Ich bin so gespannt auf Ihre Geschichten, was Sie uns erzählen heute. Axel, du hattest es ja eingangs gesagt, 1929 in Lübeck geboren, das ist ganz lange her. Ihr ganzes Leben lang haben Sie den Pferden gewidmet und ich sag mal, der Start in Ihr Leben war ja nicht ganz so glatt und rund, wie man das mit heutigen Kindern und Jugendjahren vergleichen kann. Sie haben viel erlebt.
Ah ja, das Bitterste war natürlich 45, wie wir den Krieg verloren hatten. Und da war das Gebiet, in dem wir gewohnt haben, von den Engländern und Amerikanern besetzt. Da wusste zu der Zeit noch keiner so richtig, wo die Grenze zwischen Ost und West ist. Mhm. Das haben die erst in Yalta festgelegt, Roosevelt und Churchill und Chamberlain. Ja, und dann haben die mit Streichhölzern die Grenze markiert. Und dann kam nach hinterher diese Oder-Grenze dazwischen raus. Ja, und dieses Stück, was erst von Mecklenburg, von den Engländern besetzt wurde, wurde ungefähr 8 Wochen nach Ende des Krieges in einer Nacht- und Nebelauktion getauscht. Mhm. Da war 24 Stunden Ausgangssperre und der Engländer war weg und der Russe war da. Das war natürlich eine Bärenumstellung für alle, die da wohnten. Siehe, Uri, Uri war immer so der erste Schrei der Soldaten. Die hatten manchmal den ganzen Arm voller Uhren. Und so weiter. Die Frauen hatten darunter zu leiden. Ja, und wir haben dann noch die ungefähr 8 Wochen beim Russen ja, zugebracht.
Und dann
kam die Enteignung und auch die Vertreibung, weil wir nicht bleiben durften. Wir gehörten zu den Junkern und die Junkern, nee, alles was über 100 Hektar war an Besitz, wurde enteignet.
Erinnern Sie sich an die Flucht?
Ja, ganz, denn ich, sehen Sie mal, ich war 10 Jahre alt, wie der Krieg begonnen hat. Insofern ja, kann ich Ihnen noch alles ungefähr aufzählen.
Ja, ungefähr die Stationen. Wie sind Sie geflüchtet? Haben Sie Pferd und Wagen gehabt oder zu Fuß?
Wir sind zu Fuß, ja, über die Grenze. Marienborn, Friedland. Ja, da war ja ein Aufnahmelager. Da wurden wir dann abends geimpft, heißt, ja, wir kriegten eine Stulpe Kalk reingehauen in unsere Sachen, damit wir keine Läuse hatten. Haben dann auf Strohmatratzen da kampiert, kriegten ein bisschen Eintopf. Und dann hatten wir das große Glück, dass eine Schwester von meinem Vater in Lübeck wohnte und wir dann hinterher anschließend eine Tour, ja, auf dem Güterzug fanden, um in Lübeck zu landen.
Noch einmal kurz zurück zu Ihrer Kindheit vor dem Krieg. Sie sind ja mit Pferden aufgewachsen.
Ja.
Beschreiben Sie doch einmal Ihre Kindheit.
Naja, das erste war, mit meinem Vater mit aufs Pferd drauf. Nachher kriegte ich bald einen Pony, war 4 Jahre alt. Und ja, so hat sich das dann hinterher entwickelt. Ne? Das erste Pony, was ich hatte, mussten wir immer da zum Teich. Ja, und da fing dann an zu kratzen. Und dann hat er, so schnell konnte ich gar nicht gucken, dann lagen wir beiden im Wasser. Ja, und nachher habe ich dann auch gelernt, damit umzugehen, dass er sich nicht mehr hinlegte. Aber das war, ja, ein toller Spaß.
Von Kindheit an eben, ja, mit dem Pferd.
Und nachher ging das los, war ja noch, weil im letzten Hannoveraner, das tolle Bild auf der Rückseite mit dem Mähdrescher. Ja, mit den 5 Pferden davor. Und sowas durfte ich dann nachher, ja, war ich 10 Jahre alt, durfte ich sowas auch schon mal fahren.
Ui.
Ja, und wehe dem, ich fuhr nicht gerade, nicht? Dann war da hinten, der da drauf saß, ja, der war dann am Meutern. Und genauso ging es hinterher beim Einfahren. Damals wurde das von dem Selbstbinder, das nannte sich Gaben, das gebündelte, ja, Korn. Ja, das wurde dann zusammengestellt und später wurde dann mit dem Pferdewagen von Hocke zu Hocke, das waren immer so eine Stapel von 10, 12 Gaben, ja, die durfte ich dann auch weiterfahren. Mhm. Und da gab das gar nichts, das musste funktionieren. Und oben standen 2 Frauen, die dann das Laden gemacht haben und wehe dem, wir haben nicht gerufen, Wisshol, Hü, ja, das halte festhalten. Und Hü für die Pferde.
Klasse.
Ja, das war immer, wehe dem, man hatte nicht gerufen, Wisshol. Und die waren dann auf den Hintern gefallen da oben. Oh. Ja.
Ich glaube, wir könnten eine ganz eigene Folge machen, allein über Ihre Kindheit und die Zeit, die Sie damals erlebt haben. Aber wir sprechen ja über das Zeller Landgestüt. Und nach Ihrer Flucht sind Sie dann ja schon mit bereits 16 Jahren hier in Celle angekommen.
Ja.
Wie war Ihr erster Arbeitstag? Wie kam es dazu?
Gut, einmal muss ich vorwegholen. Ich hatte das große Glück, oder wir haben zu Hause immer Hengste aufgezogen, Fohlen gekauft, in Niedersachsen Hengste davon aufgezogen, auch hier mit ans Landgestüt Celle geliefert. Und dadurch war die Verbindung zwischen dem damaligen Landsteinmeister und meinem Vater, mein Großvater war schon verstorben, ja, war diese Beziehung da. Obwohl hier so viele Leute waren und so viele Flüchtlinge waren, trotzdem haben sie mich angenommen. Muss ich mich immer noch bedanken.
Lang ist es her. Erinnern Sie sich an Ihren ersten Arbeitstag?
Ja, na, da ist man natürlich, einmal habe ich mir das ja nicht als Beruf vorgestellt. Ich wollte ja eigentlich Landwirt werden. Ja, aber durch diese Misere des Abschlusses des Krieges, ja, war das ja nicht mehr möglich. Ja, und so wurde ich dann einfach angewiesen. Es gab keinen Lehrberuf, es gibt gar nichts. Wir kriegten Geld zum nächsten Ersten, so ungefähr, und wurden dann durch die Älteren erzogen. Mhm. Mein Erlebnis, was ich nie vergesse, ist, da kam ich dann einmal nachmittags zum Stalldienst rein und dann sagt ein Alter zu mir, sagt er, und guckte sich meine Schuhe an, dann sagt er zu mir, mit diesen Schuhen wirst du doch wohl nicht in den Stall. Hat er mich erstmal zurückgeschickt und ich musste meine Schuhe putzen. Sehen Sie, das sind so Erlebnisse, ja, das zählt bis zum heutigen Tag.
Ja, das glaube ich, das ist drin.
Und so lernt man allmählich von den Alten, haben wir Ordnung gelernt, auch in anderer Beziehung. Ja, die haben uns eigentlich alle so miterzogen.
Also weit über das Reiterliche hinaus.
Ja, das kam dann hinterher, nicht? Aber so das hier, wie man sich zu benehmen hat, auch hinterher mit zu den Züchtern genommen in der Stationszeit. Und da war jeder andere, bloß wir waren insofern ja alle Pferde begeistert, auch die Züchter und so. Und insofern sind wir hier auch als Flüchtlinge gut angekommen.
Eine Zeit, die wir uns zum Glück auch vielleicht gar nicht mehr vorstellen können. Aber wie war denn in der Zeit der Zustand in der Pferdezucht im Nachkriegsdeutschland?
Oh, wir hatten zu der Zeit, ich habe das Buch noch, die Besetzung von 1949 dabei, mit all den Deckstellen, wir hatten. Wir hatten, habe ich gerade nachgeguckt, damals über 500 Hengste, die im Staatsbesitz waren. Wir hatten Harzburg als Landgestüt, wir hatten Osnabrück als Landgestüt und Celle. Mhm. Und es wimmelte überall voller Leute.
Darum musste man sich keine Sorgen machen, aber die Züchter, welche Priorisierungen hatten die denn? Also bei der Hengstauswahl ging es darum, Sportpferde zu züchten oder wollte man einfach erst nochmal Pferde haben, die man noch einsetzen kann?
Naja, man musste so ein bisschen zurückdenken. Es war damals das Pferd noch mehr ein Arbeitspferd. Sport hat es im Kriege nicht gegeben. In den ersten Jahren nach dem Kriege hat es das nicht gegeben. Ja, und dann, das kam ja erst allmählich. Und dann war, wo auch kam, nicht vorher brauchen die ein starkes Pferd. Ja, die hatten das Röhrbein, das wurde extra gemessen. Ihr mehr Umfang des Röhrbein hatte 23 und, ja, hatten wir welche dabei. Nicht? Und heute fragt kein Mensch mehr nach dem Röhrbein, wie stark das ist.
Ja, man will den sportlichen Typen.
Ja, ne? Denn jeder sagt, er hat noch nie ein gebrochenes Röhrbein gesehen. Ja, die haben alle gehalten, wenn der Vorderfuß gut genug gestellt ist.
Das ist vielleicht ein Punkt, wo wir mal wieder drauf achten können, auf ein bisschen stärkeres Bein.
Ja.
Ich gehe noch einmal wieder zurück in die Nachkriegszeit und Ihre erste Zeit hier im Landgestüt. Sie haben erzählt, Ihr Großvater hatte schon sehr viel mit dem damaligen Landstallmeister zu tun. Haben Sie nach dem Krieg Pferde wiedergesehen, die Ihr Großvater gezüchtet hat, hier in Celle?
Wie ich herkam, waren hier noch 4 Hengste.
4 Hengste? Mhm. Kennen Sie den Namen noch?
Ja.
Okay.
Feinfluch, Akteur und Altmerker. Und der Altmerker war 1943 Spitzenhengst in Güstrow. Denn früher, ja, es wurden viele Fohlen nach Mecklenburg verkauft. Und Celle kaufte hinterher, hatte Vorkaufsrecht in Güstrow auf dem Markt und konnte sich die ersten aussuchen.
Das Zeller Lot, so, also damals nachher, schon etabliert.
Dann nachher kam die Zeit, dass die Züchter sich beschwert haben, dass er seinen Einkauf mit da macht. Naja. Aber dann wurde das auch so ein bisschen an die Seite gestellt. Nachher kam das ja automatisch, nicht? Nach 43 war Hengstmarkt Güstrow zu Ende.
Und die Hengste, waren das schon Hannoveraner oder Trakehner?
Nee, alles Hannoveraner.
Alles Hannoveraner.
Ja, denn mein Großvater, wenn ich ausholen darf, der stammte aus dem Alten Land. Mhm. Alten Land ist ihm ein Begriff.
Ja, natürlich. Ich liebe
Elster-Äpfel. Naja, nun, manchmal ist es so, dass, ja, und daher haben wir viel Verbindung zum Alten Land gehabt.
Ja.
Ja, und der Name Winter existiert auch noch im Alten Land. Mhm. Und verzettelt sich so ein bisschen hinterher durch Verheiratung und so weiter und so fort.
Ja.
Und nachher wurde auch in Keding gekauft und Landhadeln.
Sie haben sich hier im Landgestüt klassisch hochgearbeitet. Mit 16 Jahren, heute auch unvorstellbar eigentlich, Ihre Lehre begonnen, Ihre Ausbildung begonnen. Wie genau war Ihr Werdegang?
Ja, wir waren eigentlich Stallburschen, wenn Sie so wollen. Wir durften hinterher, kriegten wir Reitunterricht. Und das dann ohne Bügel und ohne Zügel, mussten oben Freiübungen machen und so weiter.
Würde heute auch nicht mehr so. Dann
durchweg Pferde. Siehe Dr. Rand, der Auktionstreiber war, wo sie dann ja, mit ruhigem Gewissen bald 20 Zentimeter hoch geworfen wurden, weil die so schön und fest im Rücken waren. Ja, insofern konnte man auf diesen Pferden, habe ich immer gesagt, überhaupt nicht reiten.
Und das
lernen.
Noch weit vor Weltmeier.
Ja. Naja, nein, das ist, Weltmeier ist in der Klasse noch für sich, das war ja schon guter. Das ist ja gegen diese harten Rücken, die wir hatten vom Semper Idem, von dem Ostpreußen her, ja, waren das ja schon ganz andere. Und dann nachher hatte ich den Hengst Colleoni, Cornett hieß der, Cornett von Colleoni, und sowas Bequemes von Pferd, herrlich. Er konnte diese, meinetwegen, 3 Stunden dauern und man kriegte kein warmes Haar und kam mit dem Hintern nicht so weit aus dem Sattel. Denn so ist es dann, wenn man ja auch ein vernünftiges Lehrpferd hat.
Mhm. Welche Methoden gab es denn noch bei der Reitausbildung? Also man kennt ja ein bisschen die Geschichten mit 2 Stöckern in der Hand oder eine Gerte hinten in den Rücken oder damals noch ein 5-Mark-Stück.
Naja, aber ich sage mal, ohne Bügel hauptsächlich, hieß es immer Absatz runter, 10 Spitze hoch.
Leichtraben.
Ja, und das ist das, was heute auch noch für mich immer gilt. Wenn jemand so reitet mit hochgezogenem Absatz, dem gebe ich keinen Unterricht. Er lernt es nicht. Mhm. Ja, weil das Federn im Sitz nicht kommt. Und die sitzen dann immer auf dem Oberschenkel, klemmen mit dem Hintern, ja, da ist keine Muskulatur losgelassen. Also das ist zwecklos, dem das Reiten beizubringen. Es kann immer noch mal passieren, dass er lernt, aber der Weg ist weit.
Klare Worte. Wie ging es dann weiter? Also Sie haben dann eine Ausbildung gemacht zum Bereiter?
Nein. Ich habe hinterher, also insofern, sowas gab es ja gar nicht. Ja, wir haben gar keine Lehrzeit gehabt, so wie es jetzt ist. Wir haben ja eine Bereiterlehre. Oder nicht, für Zucht und Haltung.
Ja.
Das kam ungefähr.
Ich glaube 79.
Ja, Ende 79, der 70er. So lange hat das gedauert. Ja, wir waren nur einfach angestellt.
Mhm.
Und wenn wir uns gut geführt haben, durften wir bleiben. Und wenn nicht, dann musste gehen.
Ja.
Im Hengstparadeprogramm stand da, glaube ich, immer Gestütshilfswärter.
Ja.
Ja, das war, glaube ich, der Begriff für die.
Ja.
Nee. Harte, arbeitsreiche Tage.
Und dann hat es ungefähr, ich glaube, ich habe 17 Jahre gebraucht oder etwas länger, um verbeamtet zu werden. Ja, da würde heute kein Mensch mehr für bleiben. Glaube ich nicht.
Blick in Richtung Axel Brockmann. Er lacht.
Aber wir verbeamten ja noch, aber es ist tatsächlich so, also das, wir hatten ja auch einen, also Jürgen Winter war ja auch damals schon das Talent sicherlich zu erkennen und der hat den Weg noch schneller gemacht als andere. Aber es war ja, nachdem Osnabrück und Bad Harzburg geschlossen wurden, sind in Pension gegangen und immer wenn bei uns wieder eine Stelle frei wurde, sind erstmal die Alten aus Osnabrück und Bad Harzburg wieder gekommen. Von daher für unsere jungen Leute war das gar nicht so einfach, hier durchzustarten. Und du hattest doch dann auch noch irgendwie eine Zeit beim Verband zwischendurch?
Ja, ich habe dann, es war so, wir hatten ja einmal eine ganz schlechte Zeit 1948, nach der Währungsreform. Nicht so wie ich hier eben gesagt habe, wir hatten damals über 500 Hengste. Wir hatten Mitte in die 60 Deckstellen. Und die größte war Bremervörde. Da waren 11 Hengste auf der Deckstelle.
Mhm.
Ja, die haben 1138 Stuten decken lassen. Dann kam Drochtersen, die hatten 10, großen Würden hatte 9 oder sowas alles. Und wenn Sie das Gebiet kennen, da war ja alle 15 Kilometer eine Deckstelle.
Wann sind Sie dann Hauptsattelmeister geworden?
Also einmal nochmal bitte zurück. Ich bin 60, hatten wir ja auch eine ganz schlechte Zeit mit der Bedeckung, wegen der Motorisierung.
Dann auf einmal waren Autos wichtiger als Pferde und man hat so ein bisschen...
Ja, aber da nicht, wie gesagt, da ging das mit der Motorisierung los. Arbeitspferde zählten nicht mehr. Dann war in Pferden eine Stelle frei und die suchten einen Wanderreitlehrer. Und da sie keinen hatten, habe ich mich da beworben und habe Gott sei Dank eingereicht hier, weil ich da mal von gehört hatte, ein Jahr Beurlaubung.
Sehr fortschrittlich, gab es schon damals. Ja.
Und ohne Verlust auf meine Dienstzeit. Ja, das war ja wichtig, wie du eben erzählt hast, von wegen, wer jetzt dran ist. Ich muss oben erst einer gehen, den nächsten ranzuholen. Und damit ich nicht überschlagen wurde, sage ich insofern dabei, Ne, wurde mir das zugesichert, Gott sei Dank auch schriftlich, so dass ich nach einem Jahr in Pferden, wo ich dann da als in der Reit- und Fahrschule tätig war und auch bei der Auktion als Stutenmeister da eingeteilt war, habe ich dann hinterher, ne, nun war ich auch verheiratet inzwischen, und dann der Umzug dahin, Unterbringung und oder hin und her fahren, und da wollte meine Frau nicht mitspielen. Also habe ich hier wieder bitte, bitte gesagt. Und dann hatten wir nachdem in Anfang der 70er Jahre wieder eine goldige Zeit.
Dann kam der Wandel Richtung Sportpferd und ja, die Nachfrage stieg.
Und ich hatte das große Glück, nach Heningsen zu kommen,
ja,
wo der Gotthard stand und so weiter. Und davon habe ich mitgelebt, sage ich mal.
Ich finde die Geschichten spannend, also wie die Zeit damals, eben heute, wenn man das sieht, da fahren Turnierreiter mit LKW, mit Wohneinheiten durch die Gegend, haben 3 Sättel für jedes Pferd und 4 Trensen und 7 Decken. Und ich rede jetzt gar nicht von den Gamaschen, Bandagen, Unterlegern und Kompressionsgamaschen. Wie sind Sie mit den Pferden umgegangen? Wie wurde transportiert? Wie war der Alltag? Eine kleine Zeitreise.
Na, insofern kam nachher der Hänger auf, ungefähr hoch in die 50er Jahre.
Hänger in die 50er. Und irgendwann haben wir, glaube ich, mal von der Tierärztlichen Hochschule ein LKW geschenkt gekriegt. Oder von Stankiewicz? War das der von Stankiewicz, den wir gekriegt haben mit der Anlage?
Da ich meine jetzt aber so die ersten, weißt du?
Ja, so
die
in den 50er Jahren.
Nein, entschuldige mal. Die ersten waren die Tieflader im alten Land.
Mhm.
Ja, das waren vorne eine Drehachse, da war vorne ein bisschen höher und hinten, da war das Ding ungefähr nur so hoch von der Erde. Da kamen Schotten ran, so die Pferde konnten so rauftreten und das waren so die ersten Pferdeanhänger.
Da war wahrscheinlich das Verladen weniger problematisch als heute, ja, teilweise.
Und sehen Sie mal, die Hengste sind bis 1965 immer mit der Eisenbahn transportiert zu den Deckstellen. Da ging extra ein Zug an der Elbe hoch und einer ging an der Weser hoch. Ja. Und dann kam, je nachdem, wie viele Hengste da waren, ja, so und so viel in den Waggon. Und dann wurde hier angefangen auszuladen. Also hier im Umkreis von Celle, die gingen alle im Fußmarsch.
War das denn früher schon so, dass jeder Hengst auch seinen eigenen Sattel hatte? Oder wurde Hengst?
Jeder Mann hatte seinen Sattel und der passte auf jeden Hengst. Da gab's gar nichts.
Ja? Also keinen Sattel.
Also die Sättel könnten wir heute noch, wir haben ja noch einige dieser alten Sättel, die sind auch nicht kaputt zu kriegen gewesen. Ja. Also da haben wir einige noch hängen, also das Leder, da ist das Beste noch nicht von. Will sich auch kein Lehrling mehr reinsetzen, aber die waren unkaputtbar, diese Dinger.
Nee, es gab vorher von der Armee her noch diese großen Armeesättel. Die haben wir hier Gott sei Dank nicht gehabt. Wir hatten schon von Passier und Söhne, ne, diese Lederfabrik
in Langenhagen. In
Hannover hatten wir schon vernünftige Sättel.
Mhm.
Die waren natürlich bärenhart zu sitzen, aber naja, fertig, kein Thema. Sehen Sie, ob das genauso ist, es ja mit Farben. Ne? Wir haben dann so einige Hengste, die waren fast Schimmel. Ne? Wenn du so an Abglanz denkst, der war fast Schimmel, denk mal bitte den Abhang 3 da dran, der war ja fast Schimmel. Oder Duelland, ja, der war ja auch schimmelig. Und wenn dann, was keiner mehr weiß, sein Vater war Dollmann. Und Dollmann war in Güstrow auf dem Hengstmarkt. Er sollte kein Hengst werden aufgrund seiner Farbe.
Nein,
weil er einen Haufen solcher hellen Flecken hatten, die schimmelig waren. Na, und hinterher war da in Celle der große Vererber.
Ja.
Ja.
Und heute wollen alle Farbe.
Ja, nee? Das werden die Renner der heutigen Zeit.
Nee, genauso diese Paarung zwischen Hellbraun und Fuchs. Die hat nachher alle grüne Beine.
Grüne Beine?
So helle. Also ganz helle.
Ja, okay. Ja?
Das ist die Bezeichnung. Sie müssen bei einem Braunen schwarze Beine haben.
Ja, genau.
Gut, dass er unten weiß gestiefelt oder was, das ist was anderes. Aber diese andere Portion vom Vorderfußwurzelgelenk und ein bisschen drüber nach unten runter, das muss schwarz sein. Und das andere, wenn diese Farbtäuschung, sag ich mal, hatte, der hatte grüne Beine.
Das war so ganz helles Braun.
Ja, ja. Boah, es ist Wahnsinn, weil genau heute sind ja diese Typen gefragt. Ich sag nur der weiße Bauchfleck von Furioso 2, der ja weiter vererbt wird. Und das sind ja heute Merkmale, die ankommen. Und auch im Dressurpferd sieht man ja immer buntere Pferde. Es sind nicht mehr nur die Rappen, Braun oder Füchse, sondern mittlerweile Buckskin und Falben. Und die Menschen, die einen Hengst besitzen, der sich da dominant...
Entschuldigung, nicht von den Rappen her.
Ja.
Ja, Zelle hatte viel Rappen früher. Überfallener Kerl und so weiter. Und durch die Engländer, wie die herkamen, ja, sollten die nach an den Königshof, wurden da eingestellt. Und da wurden die ein Großteil davon kastriert. Das haben sie nicht alle überlebt. Da sind nur ein paar Rappen nachgeblieben. Ja, siehe Bento, das waren Ostpreußen-Hengster, viele Rappstuten hier in Hannover geliefert hat. Bei den anderen kann ich mal sagen, aber so wie Feiner Kerl, die waren ja rein erbig braun. Mhm. Nee, auch da ein Schimmel tauchte ja von der Farbe her nichts. Warum, wer wollte denn gelben haben? Die waren ja alle gelb. Die haben über Nacht in Mist gelegen. So, und dann musste man die am anderen Tag waschen, um die sauber zu haben.
Ja, aber jetzt hat man, glaube ich, gemerkt, dass dieses Schimmel doch was mit Springen zu tun hat. Jetzt besinnt man sich da wieder drauf. Jetzt wird es wieder mehr. Aber zwischendurch war so nach Gotthard, war so Schimmel, hatten wir fast gar nicht mehr über Jahre.
Aber ich würde gerade sagen, für die Holsteiner Pferdezucht wäre das ist aus gewesen. Ja.
Jetzt nochmal zurück zum Gotthard. Der hat das 49 geboren und hat dann versuchsweise da oben erst in Langen und Beverstedt gedeckt. So, und dann hat der einzige Absatz, der damals war, für die hannoverschen Pferde, war die Schweizerin Monte. Und die Schweizerin Monte, die nahmen keine Schimmel. Also konnten sich ausrechnen, ich sage immer beim Schimmel, 50% davon sind ungefähr Schimmel. Also konnten sie wissen, dass sie Schimmelnachkommen oder schimmelfarbene Nachkommen nicht verkaufen konnten. So, und dann wurde er Wagenpferd.
Verrückt.
Ja. Hat hier ein paar Jahre die Deichsel bewegt, sag ich so mal. Und hinterher kam er nach Heningsen. Mhm. Und die erste Bekannte war Goldpuppe. Die war aus einer Paarung mit einer Kaltblutstute. Mhm. Und die war in einer Weile nicht zu halten. War von dem Hof da hinten in Heningsen. Ja, und die wurde nachher ein ganz bekanntes Springpferd. Und nachher kamen die ungefähr in Serie von Gotthard.
Sie haben ja den Wandel auch miterlebt, also von den Pferdetypen, wenn wir da mal über die Zucht sprechen. Hm? Wie war der Wandel von den Pferden damals, also vor dem Krieg oder kurz nach dem Krieg, bis zum heutigen Sportpferd?
Die paar von den Ostpreußen sind ja noch bis nach Celle geflüchtet. Ja, und Celle hat schon immer mal ein, zwei Trakehner gehabt zur Blutauffrischung, genau wie die Vollblüter. Nur die Trakehner haben sich insofern von Gesicht und Hals und so weiter, auch von der Leichtigkeit der Beine, sag ich mal, besser durchgesetzt wie der Vollblüter, gleichmäßiger.
Sie.
Ja, und wenn Sie jetzt mal in ein Jahrbuch gucken, so wie jetzt über die Hengste und so weiter, und Sie dann die vom Klosterhof Meding, ja, was die sich prozentual in dieser Richtung, Sattellage und so weiter, Gesicht und so weiter, unseren Haus hoch überlegen sind.
Ich bin der Trakehner-Fan, gestehe ich an dieser Stelle.
Also wir haben den Trakehnern, wie Jürgen das sagt, auch, glaube ich, viel zu verdanken. Der Umzüchtungsprozess in Hannover vom Arbeitspferd zum Reitpferd ging ja wesentlich schneller als in anderen Zuchtgebieten. Ich meine, Oldenburg hat es eine ganze Ecke später dann auch sehr massiv gemacht. Aber ich glaube, das liegt schon daran, dass wir ja sehr, sehr viel Trakehner, wie Jürgen das sagte, die waren ja hierher geflüchtet, waren Teil war hier untergebracht, ein Teil in Hundesrück, in Schleswig-Holstein, in anderen Gebieten in Niedersachsen standen Trakehner. Ich glaube, das ist uns schon sehr zugute gekommen, dass dieses Kavalleriepferd mit unserem Arbeitspferd gekreuzt wurde.
Und heraus kamen hervorragende Sportpferde, weltweit bekannt und anerkannt. Und berühmte Pferde bringen natürlich auch berühmte Menschen mit sich. Und im Landgestüt Celle, gerade hier in dieser wunderschönen Kulisse, in diesen historischen Anlagen, gab es sicherlich auch mal den einen oder anderen prominenten Besucher, den Sie persönlich erlebt haben, oder?
Oh ja, wir haben eigentlich, sagen wir, wenn ich mal grob so sagen soll, Gott und die Welt gehalten. Wir hatten damals, Kohl war mal hier, Schröder war damals noch Ministerpräsident, dann war die Königin Friederike hier. Mhm. Und 1956, in dem Jahr, haben wir auch keine Hengstparade gemacht. Und ja, so kam dann vieles zustande. Und wir wurden auch zu den Turnieren eingeladen, als sogenannte Schaunummer.
Ja.
Ja, das ging los. Da hatten wir Niemack hier noch als Ausbilder. Der war ja Kavallerist gewesen vorher und nachher zu den Panzern gekommen. Und der hat vieles dazu beigetragen, war nachher ja auch Chef in Warndorf von der Deutschen Richterlichen Vereinigung und so weiter. Und da sind wir, ja, wo sind wir überall gewesen? Von Rotterdam bis Groningen, bis Brüssel, bis London sind wir zweimal gewesen.
Haben Sie die Queen mal getroffen?
Ja, die hat mir sogar mal die Hand gereicht.
Wie bitte?
Ja.
Ja, wann war das?
1976.
Wissen Sie noch exakt auf den Tag, genau wahrscheinlich?
Ja, das ist so. Es gibt so einige Sachen, sag ich mal, ja, die der Kopf noch registriert.
Und war das in London oder war das hier?
Nein, das war bei ihr in Windsor. Mhm. Ich sag mal, sie hat nicht die Gefälligkeit gehabt, da in London in das Stadion zu kommen, ins Olympiastadion, sondern wir mussten aufladen und zu ihr nach Windsor kommen.
Da denkt man aber auch nicht so zweimal drüber nach, oder? Nee. Macht man dann schon?
Nö, nee, das ist toll.
Ja.
Und dann sind wir 76, also 10 Jahre später nochmal da gewesen. Und
erzählen Sie, ich glaube, wir alle kommen da nicht so schnell hin. Also wie ist das? Man kommt dort an, reitet und trifft dann die Queen.
Naja, das ist so ein bisschen, wie gesagt, ich habe auch viel Glück gehabt. Einmal, nicht, wie ich in Pferden war in dem Jahr, da musste ich auch eine Reitlehrerprüfung ablegen, um ja den Posten da ausfüllen zu können. Und hinterher hatte ich das Glück, dass hier, wie ich wieder zurückkam, nachher auch bald die Stelle frei wurde. Und so wurde ich dann so da allmählich mit zwischengeschoben. Naja, und dann habe ich viel Glück gehabt, dass ein Älterer wieder ging. Und so, dass ich dann hinterher zum Oberwerder und Obersattel- oder Sattelmeister und späteren Werdegang dann immer alle so hab zügig mitmachen können.
Und dann vielleicht die Begegnung noch einmal, sorry, ich muss doch rumreiten, mit der Queen. Sie sind dann nach Windsor gekommen. Und wie war der Tag? Beschreiben Sie das, weil ich glaube, wir alle kommen dann nicht so leicht hin.
Naja, nun, wie kommt das? Ja, ich habe noch ein Bild davon, wie wir denn ja, ihr die Hengste oder ein paar Hengste von denen, die wir da vorgeführt haben, gezeigt haben. Die war ja sehr pferdeinteressiert. Und das muss man lassen. Wir haben da während des Turniers beguckt. Da waren dann auch so Ponygruppen und so weiter. Und die wurden von zwei Weiblichen gerichtet, habe ich gedacht. Nicht mit so einem Hut auf, da habe ich gedacht, oh, was da wovon wird. Sie glauben nicht, in welcher Eile und in welcher Sauberkeit die gerichtet haben. Mhm. Nämlich immer noch heute den Hut ab, wirklich. Das sind Pferdeleute. Und die Ponys geputzt, oh, die waren blank und Hufe und.
Alles
da können wir uns die Scheibe von abschneiden, ehrlich.
Ja, und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist, glaube ich, die Tochter von der Königin Elisabeth 2 Jahre vorher 74 Europameisterin in Lumülen geworden.
Prinzessin Anne.
Ich glaube, die war 74. Kurz vorher ist Anne, sie hier.
Anne und dann nachher Zara noch.
Und Zara ist Weltmeisterin 2006 in Aachen geworden. Nee. Vielseitigkeit. Also da ist schon große Pferdeaffinität in dieser Familie.
Ja, auch natürlich in der Vollblutzucht. Und die Queen reitet ja, glaube ich, immer sogar noch aus, hörte ich.
Fellponys.
Auch Respekt.
Fellponys. Ja, das muss man, genau. Nee, man hat nie vorher von den hier Töchtern und Enkeltochtern nie was gehört vorher, dass die turniermäßig irgendwie eingestiegen sind. Bloß die reiten ohne Muffengang, sage ich mal, über diese Klamotten. Das gehört einfach in England dazu.
Wenn ich richtig informiert bin, hatten Sie aber auch Begegnungen mit prominenten Schauspielerinnen und Schauspielern wie Hildegard Knef oder O.W. Fischer. Wie kam es dazu?
Ja, hier wurde einmal der Film gedreht, Meines Vaters Pferde. Da hat dann Oskar Sieme mitgespielt. Und da haben wir auch viele Pferde für die Wagen und so weiter zur Verfügung gestellt. Hier im Neustädter Holz, hier in Celle und auch in der Stadtzelle wurde vieles gedreht. Und dann nachher paar Jahre später kam dann eine Liebesgeschichte. Ich weiß gar nicht, wer da. Aber auf jeden Fall waren da auch eine ganze Reihe bekannte Schauspieler dabei. Und zum anderen war Hildegard Knef dabei. Die war bekannt geworden durch ihren Film Die Sünderin. Naja, wir haben sie nicht in der nicht in der Aufmachung gesehen. Aber das musste ja auch nicht sein. Aber es war interessant. Man guckt dann hinterher doch ein bisschen genauer, wenn man das sieht, wie doch da vieles so, hingestaltet wird, sag ich mal. Man guckt dann hinterher den Film nach diesen Schwächen ungefähr nach. Ne?
Es ist auch ein Handwerk.
Ja.
Wäre doch nochmal eine Idee, das Landgestüt auch heute für
Filmaufnahmen. Als Filmkulisse.
Ja, Zweiteinnahmen. Nach Ihrer Pensionierung, Herr Winter, waren Sie auch Richter bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Schauen Sie heute noch ganz genau hin, wenn Sie Ritte verfolgen?
Ja, wollen wir sagen, ich meine, man kann jetzt, es wird ja jetzt häufig so ein bisschen sehr wohlwollend gerichtet.
Das bedeutet, aber in welche Richtung?
Mit den Noten, ja. Mal eine 10 zu kriegen oder sowas oder 9, da sind sie heute ja ganz schnell bei der Sache, so dass sie ja mit 88%, ja, das wird ja umgerechnet oder so etwas, eine Prüfung gewinnen, jetzt sogar mit 90, 92 oder sogar 94. Naja, dann können Sie sich ja vorstellen, was Sie für die einzelnen Noten kriegen, sonst kriegen Sie diese nie hin.
Das ist sehr spannend. Was sind noch weitere Punkte der heutigen Reiterei, wo Sie genau hingucken und sagen, das geht nicht? Sie haben schon gesagt, der Absatz tief ist wichtig, dann das Pferd in der Dehnungshaltung. Was sind noch Punkte?
Ja, dass viele mit einem langen Arm reiten. Also, ja, lang. Also ist auch das Handgelenk steif. Ja, ich muss beim Reiten ja eigentlich nur die Hände ein bisschen zunehmen. Ja, bisschen ein, als wenn ich einen Schwamm in der Hand habe.
Ja, schönes, ja? Bild, ja.
Oder
ein Tablett trägt.
Ja, und dann die Daumen angewinkelt obendrauf. Was ist denn der Unterschied? Machen Sie mal einen angewinkelten Daumen und nehmen mal einen platten Daumen.
Der Druck.
Hm?
Der Druck. Und die Hand geht hoch.
Oder? Nehmen Sie mal die Maus in Ihre Hand. Die Maus. Dieser Muskel.
Ach so.
Dieser Muskel ist die Maus.
Ja?
Ja. So, wenn Sie jetzt so machen, ist diese Muskel locker. Und machen Sie so, ist diese Muskel hart.
Oh ja.
Okay. Und diese reiten alle mit harter Hand. Die haben überhaupt kein Gefühl in der Klaue.
Spannend. Ich lerne dazu heute.
Das ist, die Beschreibung ist auch gut.
Das ist ja klasse.
Also das mit der Maus. Das
warum? Warum?
Ja. Muss, das kann
was
ich auch
ist mein
also
Honorar
kann ich von
heute?
Dir schon.
Das ist mein Honorar hier.
Ja, ich bin begeistert.
Das, aber das ist tatsächlich mit dieser Maus, ist, wenn man das mal einfach so trocken macht, das ist tatsächlich, wenn man es mal einfach mal spürt.
Ja.
Das ist total spannend.
Gehört jetzt auch gar nicht hierher, aber ich habe neulich mal, es gibt eine Frau im Emsland oder irgendwo da von der Küste, die hat so einen Stab entwickelt, braucht man dann ja heute, wo die Kinder lernen, den Daumen gleich richtig zu halten im richtigen Abstand. Also nicht die verdeckte Zügelfaust, so meine Reitlehrer sagt immer Puppenwagen schieben zu meinem Sohn, wenn der so auf dem Pferd sitzt. Aber dieses, dass man dann gleich im Grunde leicht und das so in der Hand behält. Und wir haben das natürlich alle belächelt, weil so ein Ding kostet irgendwie 79 € und ist aus Kunststoff. Aber das hat ja trotzdem, wenn es hilft, die richtige Handhaltung zu lehren.
Ja. Ja, die haben eine Klaue, die Leute. Ja, das kann gar nicht ausbleiben, weil die alle, ja, auch mal jetzt, wenn ich Abzeichen abgenommen habe, dann habe ich gemerkt, das ist wie Eisen.
Mhm.
Ja, die haben gar keinen, ja, wenn dieses Gelenk und dieses Gelenk und dieses Gelenk, wenn die steif sind, gehen sie nicht aufs Pferd. Das ist großer Mist.
Das wird's. Ich bin gerade, es gibt jetzt ja Rudern gegen den Krebs wieder. Und ich trainiere gerade Rudern. Ich bin ja kein Ruderer, um bei dieser Regatta da im September mitzumachen. Und wir trainieren jetzt einmal die Woche. Und unser Ruderlehrer, Reinhard Wieters, der sagt, Axel, nicht so verspannt. Du willst immer dieses Ruder so reißen und das ist genau dieses Problem. Er sagt, du musst dieses Ding locker führen, weil wenn du es, das ist wie mit dem Maul beim Pferd, ist dieses, wenn diese, Ruder heißt ja Skulls. Wenn die Skulls dann in dieses Wasser, sagt er, du musst die sanft einführen und dann durch dieses Zurückrutschen dieses Ding ziehen. Und du versuchst immer zu reißen und dann greife ich immer zu. Er sagt, locker führen, dann mit lockerer Hand drehen und nicht so verspannt. Und ich sage, jetzt kriege ich ja noch Entspannungsübungen nebenbei. Aber das ist im Prinzip, das sind Ruder und das andere sind Zügel, aber das gleiche Problem.
Ja, es hängt ja zusammen.
Das
fand
ich auch spannend. Das ist ganz toll erklärt.
Jeder Schritt, ja. Ich lerne dazu.
Und das ist, wenn man sagen, genauso mit Kreuz, ja. So, ich muss mein Kreuz auch einsetzen. Nur, das kann ich nur einsetzen, wenn ich Schulterblätter zusammennehme. Mhm. Ja? Und dann kommt insofern, ja, nicht steif machen. Ja, nur zusammen. Schulterblätter mal zusammen. Mhm. Ja? Dann kommt die Brust raus, der Bauch vor. Aber nun bei den Frauen sage ich immer wieder aufpassen, die haben ja so ein bisschen die Veranlagung zum Hohlkreuz. Ja, und wenn die das zu doll anspannen, haben sie ein Hohlkreuz.
Bei der halben Parade ist es ja so, dass man dann eher drauf wie den Bauchnabel einzieht, ne, in der Sekunde. Also die halbe Parade.
Ja, aber pass mal auf, die halbe Parade, ich treibe ja mein Pferd in die Hand. Mhm. Durch Körperanspannung, durch Vorwärtsreiten in Wirklichkeit. Ja, die Gesäßbacken kommen ein bisschen zusammen, mhm, ja, und lassen auch wieder los. Und dieses Spiel der Muskeln, tun, nachlassen, tun, nachlassen. Das ist genauso mit der Hand. Nicht? Mal durchhalten. Wir haben hier die durchhaltende Zügelhilfe. Mhm. Wir haben die nachgebende. Wir haben die annehmende und die verwahrende.
Ich erinnere mich.
Ja, diese vier Punkte sage ich einfach, die muss man wissen, sonst muss man, ich weiß es nicht. Naja, ne?
Fußball spielen.
Ja, und dieses, wie ich vorhin sagte, das Pferd mit dem Zügel im Halse zu verlängern.
Ja. Ganz spannend. Ich glaube, auch dazu könnten wir noch eine ganze eigene Podcast-Serie machen. Einfach die Tipps, die Feinheiten, auf die es ankommt bei der Reitlehre. Und es ist ja ein Erfahrungsschatz, der hoffentlich nicht verloren geht. Was machen die heutigen Ausbilder vielleicht nicht ganz richtig oder zu schnell?
Das kann man, sage ich mal, nicht so über den Kamm scheren. Es gibt ganz gute Leute dabei, ja, und andere nennen sich Reitlehrer. Ja, können kein Pferd an Zügel reiten. Oder ja, auch so jetzt bei uns im Verein, ja, die ist hin, macht Prüfung und es ist Trainer C geworden. Naja, die kommt hin, macht eine Prüfung, ja, wie sie absolviert hat, weiß der Kuckuck, hat aber einen Trainerschein C, kann aber kein Pferd an Zügel reiten. Und wenn ich das... ja, soll ich so einem sagen, du kannst nicht reiten? Dann hätten wir bald keine mehr. Also, das sind so schwierige Sachen. Das sind ja auch genauso Takt. Ja? Oder diese Rahmenerweiterung dazu. Nicht? Der Schritt ist eine schreitende Angelegenheit, ohne Schwebephase. So, wenn ich den aber immer bummeln lasse, wird er nicht besser. Ja, ich muss im Schritt auch jedes Mal treiben, um noch ein bisschen mehr rausholen zu können. Darf aber nicht so weit gehen, dass er anzackelt.
Ja, schwierigste Gangart, der Schritt.
Alles hat insofern seine Grenzen.
Ihre reiterliche Zeit, Sie haben ja viele berühmte Hengste mit ausgebildet und geritten. Haben Sie einen Lieblingshengst gehabt? Wer ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
Naja, es sind viele, wollen wir sagen, dabei gewesen, so wie Nomade, war ein super Pferd, der leider nachher nicht so gut befruchtet hat. Er ging dann als Dressurpferd an Heike Kemmer, die hat dann noch Bärenerfolge mitgehabt. Und naja, dann hinterher ist er durch irgendwie eine Kolik oder was weiß ich, ein bisschen frühzeitig eingegangen. Das war so, ja, mit der Beste. Aber sonst muss ich sagen, ich habe hier als Standpferd immer einen anderen gehabt, sag ich mal. Und die habe ich hingestellt und die haben 20 Minuten stillgestanden und habe mit keinem irgendwelche Last gehabt. Das hat es gar nicht gegeben. Der hat nicht gewirrt, der hat nicht gekratzt und gar nicht, wenn der anfing. Nicht so einen kleinen Fingerzeichen mit dem Zügel, wusste, dass hier empty ist, fertig.
Und welche Blutlinie ist Ihre favorisierte, wenn Sie heute sagen, ah ja, das G-Blut oder das D-Blut oder?
Ja, das ist insofern ein bisschen schwierig. Wir haben durch diese Ostpreußen, die wir reingekriegt haben, so wie Bento zum Beispiel oder Abglanz. Abglanz hat viele edle Pferde gemacht. Bisschen Probleme, wie ich sagte, mit der Farbe. Nee, wir haben Abendstern gehabt. Da waren viele Pferde auf der Auktion, alles hübsche Pferde. Hat hier eine Heide gedeckt. Ja. Bei den Vollblütern ist es leider Gottes ein bisschen unterschiedlich. Erst waren sie groß im Kurs. Nachher hat es eine Zeit gegeben, auch so wie Köhler. Nee, wir hatten der Löwe,
ja,
der für alle olympischen Disziplinen Nachkommen geliefert hat. Ja?
Verrückt.
Und nachher waren die so ein bisschen, ja, reiterlich so ein bisschen in Verruf gekommen. Und dann hatte Zelle auch welche, die kamen auch nicht damit klar, wurden sie ausrangiert. Und na, da hat Köhler, da war man damals der Leiter in Pferden auf der Auktion, hat gesagt, ich nehme niemals einen der Löwe wieder mit. Nachkommen davon, ne? Und was war Erfolg? Er musste reisen. Er ging von einer Deckstelle zur anderen. Ja, und dann war das Thema der Löwe durch. Ein Jammer. Ne? So kann manchmal eine Fehlentscheidung, die es auch mal beim Fußball ist, falsch gepfiffen. Ne? So kann auch hier eine Falschaussage, ja, immer dazu führen. Das weiß man aber zu spät. Mhm. Ich sage immer, ein Hengst kann man nun erst auf Leistung erkennen, wenn er 12 Jahre alt ist.
Und die Nachkommen sich anschauen.
Ja. Ja, und das
ist
so.
Insofern, ne, rechnen Sie aus, er ist 4-jährig deckt er, 5-jährig kommen die ersten Fohlen, 7-jährig dürfen die ersten S gehen, also, mhm, ja, sind sie bei dem Alter.
Und das ist so ganz interessant, Jürgen, du hast vorhin Gotthard erwähnt mit, ja, den Stationen, wo er war, den Wagen fährt und dann das Glück, dass er in Henigsen sich dann entwickeln durfte. Und als du eben nach deinen Lieblingspferden gefragt hast, du bist aber nach deinen Lieblingsreitpferden gefragt, habe ich gesagt, jetzt kommt bestimmt Gotthard. Wir haben nämlich einen Stein gespendet bekommen und ich habe gesagt, Jürgen, such dir aus, welcher Hengst drauf soll. Er sagte, ja, wer jetzt so aktuell ist, weiß ich gar nicht. Nee, sage ich, Jürgen, einer aus deiner Zeit. Und da kam es wie aus der Pistole, Gotthard.
Naja, der hat ja auch, wenn man sagen, nicht einmal die Deckstelle Henigsen hochgebracht oder höher gebracht, so will ich mal sagen. Und hat natürlich für die hannoversche Zucht auch mit dem G-Blut, ja, wo sie nachher alle die Finger nachgeleckt haben, mhm, ja, was geschaffen. Obwohl jetzt vom Gotthard nichts mehr lebt, ne?
Nee. Aber das ist tatsächlich so einer, der hat über diese Durststrecke, was Jürgen sagt, die müssen die Qualität eines Hengstes zu erkennen, das ist erst im höheren Alter möglich, weil viel früher können die ja gar nicht es gehen, die Nachkommen. Und dann muss man sie noch im Bestand haben. Und das ist in der heutigen schnelllebigen Zeit sehr schwer.
Die berühmte Glaskugel, die man da brauchen könnte. Aber Herr Winter, was sind denn die Erlebnisse, die Sie persönlich niemals vergessen werden? 1992 vielleicht? Da haben Sie ja das Verdienstkreuz am Bande bekommen.
Naja, ich muss mich immer wieder, sage ich mal so, dass wir das große Glück in meiner Zeit gehabt haben, aber ich wusste nicht davor, dass bei den Siegeswagen nie ein Pferd malört ist. Mhm. Sodass da die anderen darüber gefahren wären. Ja, das muss ich immer wieder, ich sage immer wieder, nicht den Hut einmal abnehmen, sondern zweimal, wenn nicht dreimal am Tag vor den Kameraden, die gefahren sind, und vor den Hengsten, dass keiner, wie sagten, dazu kapituliert hat.
Aber ich möchte trotzdem noch einmal zurückkommen auf das Jahr 1992. Das war Ihr besonderer Ehrentag. Erinnern Sie den Tag?
Kann höchstens sein, wie Schröder hier war.
Ja, genau. Oder? Der Tag.
Wo wollten Sie hin?
Genau, der Tag ist es.
So.
War ein Highlight in Ihrer beruflichen Karriere.
Naja, einmal ist es das, wenn man sagen, dass man ausgewählt wird für so etwas.
Sie haben das Verdienstkreuz am Bande des Niedersächsischen Verdienstordens bekommen, von Schröder. Das war Ihr großer Ehrentag. Wussten Sie davon? Wann haben Sie davon erfahren?
Nee, wir wurden zusammengerufen und Schröder hat uns geladen. Und dann, ja, oder hier auf dem Hengstparadenplatz wurde das abgewickelt. Und so war's.
Ganz bescheiden. Ich denke, also auch das bekommt nicht jeder von uns, sondern schon auch für die Lebensleistung, für die Leistung. Erinnern Sie sich an Details aus der Laudatio, aus der Ansprache?
Gut, da hat er nicht die Ausführung des Lebenslaufes gemacht, sage ich mal so ungefähr. Und der Lebenslauf als solches hat sich ja nicht geändert, dass er ungefähr wieder überall zu Buche steht. Naja, und dann muss ich sagen, so die Verabschiedung, da war Dr. Bader noch Chef, wurde die Quadrille mir vorgestellt als Abschlusshighlight, sag ich so mal. Und das war auch für mich, ja, ein Schlusspunkt des Daseins hier auf dem Gestüt.
Und man muss auch sagen, so über so viele Jahrzehnte hier in verantwortlicher Position im Landgestüt, dann die Zeit nach dem Krieg, erst der Absturz der Bedeckung, dann wieder diese glorreiche Zeit, so 70er Jahre, dann maßgeblich das Landgestüt mit den Schauauftritten im Ausland und im Inland waren wir ja auch, glaube ich, auf allen großen Turnieren. Ich glaube, da gibt's so viele Highlights und dieses engagierte Arbeiten weit über das Maß, was man so sonst zum öffentlichen Dienst erwarten kann. Wenn das dann am Ende einer beruflichen Karriere noch durch den Verdienstorden von einem Ministerpräsidenten gewürdigt wird, ich glaube, dann ist die Lebensgeschichte auch rund. Und wenn man dann noch in dieser Fitness mit 92 Jahren hier einmal die Woche, ich glaube immer, wenn die Reinemache-Frau kommt und er zu Hause raus muss, dann geht's immer einmal ins Gestüt und wir sehen uns eigentlich fast auch immer Samstag auf dem Markt und dann ist es immer eine Freude und da muss ich sagen, dann kann man einfach nur glücklich auf dieses Pferde- und dieses Privatleben zurückblicken.
Es ist einfach beeindruckend. Ich bin wirklich, also voller Respekt, begeistert. Vielen, vielen, vielen Dank für Ihren Besuch und Ihre unglaublichen, einmaligen Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Diese fantastische, ja auch einzigartige Zeitreise in die jüngere Geschichte des Landgestüts. Vielen, vielen Dank.
Was ich noch sagen wollte, wir hatten neulich 70-jähriges Bestehen der Pferdenauktion.
Ja.
Und da war ich der Letzte, der noch von der ersten Auktion dabei war. Und da war ich eigentlich sehr stolz.
Das war auch eine ganz tolle Veranstaltung. Frau von der Leyen war auch da.
Ja.
Und wir haben so Jahrzehnt für Jahrzehnt ist es zurückgegangen und die sind mit Luftballons reingekommen und mit verschiedenen Farben in die Arena. Und das war auch, glaube ich, eine ziemlich langes Schaubild. Aber wenn man denn da so als Highlight aus der Urzeit dieser Auktion, aus dem Beginn noch mit dabei ist, das war schon was ganz Besonderes. Die ganze Familie war auch mit in Pferden und hat geguckt.
Klasse, bewegend.
Und da ich hier unsere jetzige EU-Chefin da schon seit in den 60er Jahren kennengelernt habe, da war sie bei dem Winkelmann in Alex und hat da geritten.
Da hieß sie ja noch Röschen.
Und da habe ich gesagt, du sitzt aber ganz ordentlich zu Pferd. Und das hat sie mir schon ein paar Mal vorgehalten. Siehst du, das habe ich noch behalten.
Ein prägender Eindruck. Unsere nächste Folge erscheint in 4 Wochen und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt und uns folgt bei Instagram und Facebook. Wir beantworten auch jederzeit alle Fragen per Mail. Einfach schicken an podcast@landgestützelle.de. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Ciao.
Das niedersächsische Landgestüt Celle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestützelle.de.